Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Jesus rettet, davon haben die meisten von uns schon gehört. Doch wissen wir, welcher in Anführungszeichen Skandal der Gnade, wie es einst jemand ausdrückte, sich wirklich dahinter verbirgt? Und wissen wir, was Jesus lebt für den Himmel und unser persönliches Leben bedeutet? Denken wir noch an die atemberaubende Wahrheit, dass Jesus kommt? Oder vernebeln die Sorgen dieser Welt unsere Sicht auf das Beste, das noch kommen soll? In diesem Buch, Jesus rettet, lebt, kommt, zeigen verschiedene Autoren auf die ihnen eigene Art, wie die Botschaft alles andere in den Schatten stellt. Hören Sie heute den zweiten Teil des Themas Jesus lebt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Grenzenlose Freude. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Jesus ist größer als alles und er lebt in alle Ewigkeit. Darum kann ein Mensch den Sinn seines Lebens und bleibende Freude nur in Jesus Christus bzw. Gott selbst finden. Christen, die auf ein langes Leben mit ihrem Herrn und Gott zurückblicken, können zweifellos bestätigen: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Psalm 84, Vers 11. Der Teufel will uns weismachen, Gott sei ein Spielverderber, eine Spaßbremse, ein Langweiliger, ein Tyrann oder sonst irgendwer Unangenehmes und Jesus sei nur irgendein Mensch. Das ist nicht wahr. Einerseits ist es überaus wahr und schrecklich, als Sünder in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Andererseits ist dieser Gott aber die einzige Quelle für bleibende Freuden. Und er will uns diese Freude durch Jesus Christus, der rettet, lebt und größer ist, umsonst geben, wie er sagt: Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Die Bibel sagt mehrfach, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat. Jesus Christus erklärte, dass er gekommen ist, damit seine Erlösten Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Und in einem Gebet zu Gott dem Vater sagte er: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Die Definition von ewigem Leben, von Leben in Überfluss, ist, Gott den Vater und Gott den Sohn zu kennen. Dieses persönliche Kennen ist uns schon auf dieser Erde durch Gott den Heiligen Geist möglich. Johannes 15, Vers 26. Und wird im Himmel ihre tiefste und unausschöpflichste Fülle erreichen. Ewiges Leben ist demnach eine tiefe, andauernde, unerschütterliche Familienbeziehung des Geschöpfs zu seinem Schöpfer. Und genau das ist der Sinn unseres Lebens. Denken wir für einen Moment über das köstliche Wunder der Dreieinheit nach. Für viele Menschen, leider auch Christen, ist diese Lehre ein abstraktes, theologisches Gedankenkonstrukt ohne Auswirkungen auf ihr praktisches Leben. Doch die Dreieinheit ist nicht irgendeine kirchliche Erfindung, eine theologische Fingerübung oder irgendein weltfremdes Dogma, das Christen nun einmal bestätigen müssen. Nein, der dreieine Gott ist und wird die Quelle ewiger Freuden für diejenigen sein, die an Jesus Christus glauben. Dreieinheit bedeutet, der eine Gott ist drei Personen. Drei Personen sind ein Gott. Sie sind voneinander unterschieden und doch eins. Gott der Vater ist nicht Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Aber er ist Gott. Gott der Sohn ist nicht Gott der Vater und Gott der Heilige Geist. Aber er ist Gott. Gott der Heilige Geist ist nicht Gott der Vater und Gott der Sohn, aber er ist Gott. Viele Christen gehen über diese Definition aber nicht hinaus. Sie wissen es, aber sie erfreuen sich nicht weiter daran. Doch gerade diese Wahrheit sollte unser Leben prägen, auf den Kopf stellen und unsere Freude mehren. Warum? Laut Paulus ist Gott der Selige, 1. Timotheus 1,11, und laut Johannes ist er Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16. Das heißt, er ist in sich selbst völlig glücklich. Vater, Sohn und Geist führen in sich eine perfekte ewige Beziehung, geprägt von vollkommener Liebe und Glückseligkeit. Der dreieine Gott braucht uns nicht, um zu seiner Seligkeit oder seiner Vollkommenheit etwas hinzuzufügen. Dass Jesus lebt, bedeutet also nichts anderes, als dass der dreieine Gott seine ewige und vollkommene Glückseligkeit, Freude und Liebe mit den Menschen teilen will. Der Sohn wurde nicht etwa Mensch und unser ewig lebender Stellvertreter und Fürsprecher vor dem Vater, weil Gott uns braucht, sondern weil wir Gott brauchen. Christen glauben an einen persönlichen, beziehungsfähigen Gott. Sie glauben, dass Gott der Vater der beste Vater ist, den man nur haben kann, weil er schon immer liebender Vater war und sein wird. Sie glauben, dass Gott der Sohn ihr bester Stellvertreter ist, weil er schon immer Sohn war und sein wird. Sie glauben, dass Gott der Heilige Geist ihr bester Tröster ist, weil er schon immer Beistand war und sein wird. Der Vater ist kein herrischer Tyrann, denn er weiß aus eigener, ewiger Erfahrung, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Er hat nicht plötzlich beschlossen, so, jetzt werde ich einmal Vater. Schauen wir mal, wie das läuft. Nein, er ist liebender Vater von Ewigkeit her. Der Sohn, in dem wir durch den Glauben an ihn sind, ist unser bester Stellvertreter, weil er von Ewigkeit her der tadellose Sohn ist, der immer den Willen des Vaters tut. Das heißt, wenn Gott der Vater uns durch seinen Sohn betrachtet, dann sieht er in uns immer einen tadellosen Gottessohn oder eine tadellose Gottestochter. Der Heilige Geist, mit dem die Erlösten versiegelt werden, ist unser bester Beistand, da er von Ewigkeit her bei Gott ist und die tiefste, reinste und schönste Vater-Sohn-Beziehung erfüllt. Seine Kraft ist eine ewige Kraft, die schon immer da war und immer da sein wird. Und diese Kraft hält uns fest. Stellen Sie sich eine menschliche Clique vor. Da gibt es eine Gruppe von Freunden, die sich blind verstehen und vertrauen. Diese Freunde sind anhänglicher als Geschwister und sie können sich alle Zeit an ihrer tiefen, freundschaftlichen Liebe untereinander erfreuen. Sie sind wie Pech und Schwefel. Von außen in eine solche Clique hineinzukommen ist schwer. Die Insiderwitze der Freunde verstehen sowieso nicht alle. Und die Clique ist in der Regel auch lieber für sich. Sie können niemanden gebrauchen, der ihre perfekte Harmonie in unerwünschter Weise aufmischt. Das Gute dieser Freundschaft soll nicht durch unpassende Außenseiter aufs Spiel gesetzt werden. Freunde bleiben unter sich. Gott dagegen blieb nicht unter sich. Er öffnete sich. Er öffnete den Himmel. Er will seine Liebe und Freude über uns ausgießen. Er will seine perfekte Glückseligkeit mit uns teilen. Er will, dass wir Teil der besten Clique werden und dass wir ewig die Freude einer Beziehung mit dem allein glückseligen und liebenden Gott genießen. Das bedeutet, Jesus lebt. Er lebt, damit wir leben können. Sein Leben sichert uns das ewige Leben, nämlich den Zugang in die Familie Gottes. Der Sohn verließ seine in Anführungsstrichen Komfortzone, wurde Mensch, starb, um uns zu retten und auferstand, damit wir ewig leben können. Was auch immer Sie für ein Bild oder eine Meinung von Gott haben, es ist garantiert zu schwach. In ihm selbst liegen Reichtümer und Schätze der tiefsten Freude und unbegrenzten Fülle verborgen, die Sie in einer ewigen Familienbeziehung mit ihm selbst nie bis zum Ende werden ausschöpfen können. Jonathan Edwards wusste, Gott ist das höchste Gut der vernünftigen Kreatur und die Freude an ihm ist die einzige Freude, mit der unsere Seelen befriedigt werden können. In den Himmel zu gehen, um sich völlig an Gott zu erfreuen, ist unendlich viel besser als die angenehmsten Dinge hier. Väter und Mütter, Ehemänner und Ehefrauen, Kinder oder die Gemeinschaft irdischer Freunde sind nur Schatten. Aber die Freude an Gott ist das Wesentliche. Diese sind nur vereinzelte Strahlen, aber Gott ist die Sonne. Diese sind nur Bäche, aber Gott ist die Quelle. Diese sind nur Tropfen, aber Gott ist der Ozean.
Jesus, der Herr, will mich brauchen, ein Sonnenstrahl zu sein, der alle Tage hell leuchtet, doch nur für ihn allein. Jesus, der Herr, will mich sehen bei allem, was ich tue. Denn bei dem Spiel, bei der Arbeit schaut mir mein Heiland zu. Ein Sonnenstrahl sein. Jesus soll nur aus mir leuchten, ihn bitte ich darum, dass mich gleich jeder erkenne, hier als sein Eigentum. Ja, als ein Sonnenstrahl Jesu lebe ich hier Tag für Tag. In den sonnigen Himmel er heimisch holen mag. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein.
Billige Gnade? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Titus 2, die Verse 11 und 12. Jesus lebt, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel. Er ist unser ständiger Fürsprecher vor dem Vater. Der Himmel steht offen, die Gnade ist erschienen für alle Menschen, bietet uns das ewige Leben umsonst an und lässt uns nie mehr los, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dazu ein treffendes, fiktives Beispiel, das schon in einigen christlichen Predigten die Runde gemacht hat. Zwei Situationen, zwei verschiedene Tage im Leben eines Christen. Tag 1. Ich stehe früh am Morgen auf, ich lese die Bibel und bete lange. Gut gelaunt gehe ich zur Arbeit. Ich bekomme unangenehme Aufgaben von meinem Chef, Aufgaben, die ein anderer eigentlich erledigen sollte. Aber ich schaffe es irgendwie, richtig zu reagieren und zu sagen, ja, das mache ich gerne, anstatt dass ich mich aufrege. Zurück auf dem Weg nach Hause treffe ich jemanden, dem ich das Evangelium bringen kann. Ich tue es mit Freuden. Am Abend verzichte ich auf eine Fernsehserie und lese stattdessen noch einmal in der Bibel. Gut gelaunt und zufrieden gehe ich zu Bett. Friedlich schlafe ich ein. Tag 2. Ich schaffe es kaum aus dem Bett. In letzter Minute tauche ich verschlafen auf der Arbeit auf. Ich bin schlecht gelaunt. Ich habe nicht gefrühstückt und schon gar nicht Bibel gelesen oder gebetet. Mein Chef kommt wieder, noch ganz angetan von Tag 1, und fragt mich wieder um etwas, wofür eigentlich mein fauler Mitarbeiter zuständig ist. Ich sage grummelnd zu, aber in meinem Herzen schimpfe ich wie ein Rohrspatz. Voller Zorn erledige ich die Aufgabe. Das Mittagessen ist an diesem Tag auch nicht zu genießen. Außerdem lobt mich auch niemand für all die Arbeit, die ich leiste. Ich bin sauer und bemitleidige mich selbst. Nach erzwungenen Überstunden verlasse ich unzufrieden meine Arbeitsstelle. Wieder ergibt sich die Gelegenheit, Zeugnis zu geben, aber ich habe keine Lust. Ich bin müde und frustriert und gehe weiter. Am Abend stopfe ich mich voll, schmeiß mich vor die Glotze, lasse die Bibel links liegen und gehe dann unzufrieden ins Bett. Unruhig schlafe ich ein. Frage: An welchem der beiden Tage habe ich mich der Gnade Gottes als würdig erwiesen? Antwort: An keinem der beiden Tage. Das ist der Punkt der Gnade. Sie ist unverdient. Wir können sie nicht erarbeiten. Die Gnade, die erschienen ist, verkündigt, dass Jesus Christus schon alles für uns vollbracht hat und uns das ewige Leben, eine erfüllte Beziehung zu Gott, frei anbietet. Epheser 1-3. Einige Christen haben nun Schwierigkeiten mit diesen Wahrheiten, weil sie fürchten, es könnte Menschen geben, die diese Gnade und den offenen Himmel ausnutzen und gesetzlos leben würden. Und es ist wahr, einige Menschen werden Gnade missverstehen und meinen, sie sei billig. Das sollte uns nicht verwundern. Paulus erklärt in 1. Korinther 2, Vers 14: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Der natürliche, ungläubige Mensch kann den Skandal der Gnade als Lizenz zum Sündigen missverstehen. Über unter anderem solche Menschen, die Paulus in Titus 1, Vers 10 und Vers 15 zügellose Schwätzer, Betrüger, Befleckte und Ungläubige nennt, sagt der Apostel in Titus 1, Vers 16: Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Die Frage ist hier aber: Wenn ich selbst wirklich erfasst worden bin von der Gnade Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, bin ich dann noch gewillt, diese überreiche Gnade, mein ewiges Leben auszunutzen? Laut Paulus ist jemand, der das tut, gar kein Christ. Er kennt Gott nicht. Die Gnade führt nicht zur Gesetzlosigkeit, sondern sie befreit uns von der Gesetzlosigkeit. Jesus Christus hat sich letztendlich für sich selbst für uns gegeben, uns losgekauft und uns gereinigt. Wir sind aufgrund dieses Erlösungswerkes sein Eigentumsvolk, wie Paulus in Titus 2, Vers 14 sagt. Wir Christen sind kein Verein, aus dem man austreten könnte, kein Freundeskreis, dessen Mitglieder man sich aussuchen könnte, sondern wir sind das Besitztum des Allerhöchsten, erworben durch das unendlich kostbare Blut des Herrn Jesus Christus, um eifrig zu sein in guten Werken. Titus 2, Vers 14. Uns sollte mittlerweile klar sein, dass unsere Leistungen und Werke keinen Anteil an unserer Erlösung haben. Aber Paulus schließt sich hier Jakobus an, der sagt, dass sein Glaube ohne Werke in der Tat tot ist. Jakobus 2, Vers 20. Unsere guten Werke sind eine natürliche Frucht dessen, dass Jesus Christus uns gerettet hat. Unsere Werke tragen nicht zu unserem ewigen Leben bei, sie beweisen unser ewiges Leben. Die Bedeutsamkeit von guten Werken wird im Titusbrief mehrfach hervorgehoben. Titus Kapitel 3, Vers 8 und Vers 14. Und in Titus 2, die Verse 11 bis 15, bekräftigt Paulus nach der Feststellung, dass wir erlöst wurden, um eifrig zu sein in guten Werken: Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Titus 2, Vers 15. Gute Werke sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Christseins. Frech gesagt, sie behaupten, erlöst zu sein, ewiges Leben zu haben und Gott zu kennen? Jakobus erklärt: Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Jakobus 2, Vers 18. Gemäß Titus 3, Vers 1 sollte ein Erlöster zu jedem guten Werk bereit sein. Die Gnade Gottes befähigt uns zu einem gottesfürchtigen Leben und zu guten Werken, wenn wir an Jesus Christus glauben, weil er uns von aller Gesetzlosigkeit losgekauft hat. Titus 2, Vers 14. Paulus betont nicht umsonst im Titusbrief, dass wir wiedergeboren und durch den Heiligen Geist erneuert wurden, der reichlich über uns ausgegossen ist. Titus 3, die Verse 4 bis 6. Wir sind neue Kreaturen, sagt 2. Korinther 5, Vers 17. Unsere mögliche Untätigkeit, unser Verstecken hinter Ausreden wie Ich bin zu schwach, ich bin ein Versager, ich bin noch nicht genug vom Heiligen Geist erfüllt, ich bin zu sündig, sind Ausdrücke des Unglaubens und Ungehorsams. Paulus sagt es doch, die Gnade, die erschienen ist, unterweist uns. Titus 2, Vers 11. Jesus Christus, der uns von aller Gesetzlosigkeit losgekauft hat, befähigt uns. Titus 2, Vers 14. Das bedeutet nicht, dass wir in diesem von Sünde angegriffenen Körper Sündlosigkeit erreichen könnten. Das bedeutet nicht, dass wir keine Kämpfe hätten oder plötzlich stark wären. Im Gegenteil. Wenn die Gnade unser Leben verändert hat, fangen die Kämpfe mit der Sünde erst richtig an. Und dann merken wir erst, wie schwach wir in uns selbst sind. Aber verzagen Sie nicht, wenn Sie sich nicht perfekt fühlen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Jesaja 57, Vers 15. Gottes Kraft ist gerade in unserer Schwachheit mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in sich selbst nichts finden, das Sie zu einem gottesfürchtigen Leben und zu guten Werken befähigt. Da ist auch nichts. Da können Sie meditieren und sich selbst entleeren, bis Sie blau werden. Ihre Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Es ist eine Frage des Glaubensgehorsams. Wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir dank der Ausgießung des Heiligen Geistes Gott jederzeit gehorchen, weil die Gnade für uns erschienen ist. Jesus rettet. Und weil die Gnade bei uns bleibt. Jesus lebt. Und das gibt unserem Leben Sinn und macht es nicht vergeblich. In Judas 24 bis 25 lesen wir: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Mein Gott, und deinen Namen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Jesus rettet, lebt, kommt hörten Sie heute den zweiten Teil des Themas Jesus lebt. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.